Halloween Season.
Halloween.
Hallo und herzlich willkommen bei... Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Ich zuerst oder du?
Wir sind doch synchron, haben wir festgestellt. Bei...
Ja gut, dann.
Enigma. Das hat geklappt. Jedenfalls semi.
Vielleicht.
Herzlich willkommen nochmal wieder remote.
Mhm.
Aber es liegt nicht ausschließlich daran, dass wir keine Zeit füreinander haben. Es liegt vielmehr daran, dass Cory mich nicht besuchen kommen kann.
Ich habe das auch nicht freiwillig gemacht mit dem Bänderriss, möchte ich hier sagen.
Das wäre ja noch schöner. Stell dir das mal vor.
Aber ich darf vielleicht demnächst auch wieder Auto fahren.
Oh, das... du darfst... Erlaubst es dir selber? Oder wie?
Nee, also mein Arzt meinte schon, dass das geht. Also okay. Tatsächlich, dass das nicht so problematisch ist, weil es auch der Kuppelfuß ist, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Naja gut, ja, ich habe ein Bänderriss und bin deswegen physisch nicht in der Lage, dich zu besuchen, das ist richtig.
Ja.
So, kriegen wir dich denn noch in Halloween-Stimmung? Meinst du, die kommt noch?
Vielleicht. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so lange darüber nachdenken musste. Ich habe ganz tief in mir gesucht und ich habe nur Leere gefunden.
Oh je.
Ja, also hast du vor, mich jetzt mit der heutigen Folge in Halloween-Stimmung zu bringen oder einfach nur allgemein?
Ja, ein bisschen, dachte ich eigentlich.
Ja, okay, dann lass uns das doch mal versuchen.
Ich habe heute mal eine Folklore-Geschichte wieder dabei.
Oh, die hatten wir schon lange nicht mehr.
Ja, und da fühlte ich mich kurz inspiriert und ich dachte, irgendwie passt sie auch ein bisschen in die Spooky Season, weil es geht hier auch gleich um... Menschenverwandlung und um Raben und um schwarze Mühlen und Magier. Und deswegen dachte ich, es ist eigentlich eine gute Geschichte für Halloween-Season.
Very spooky.
So. Und zwar geht es um Krabat.
Ja, Krabat. Das Buch habe ich nie gelesen. Ich sehe immer nur Leute, die das ausleihen.
Ja, das steht hier auch in meiner Recherche, dass es eine sehr beliebte Auflage gibt, die gerne auch in Schulklassen gelesen wird.
Ja, ich kann dir sagen, das wird jedes Jahr wird es ein-, zweimal von Klassen ausgeliehen.
Welche Jahrgangsstufe?
Oh, ich glaube 7.
Ja.
Ich glaube, es
oder
ist
8.
Klasse 7 oder 8. Ich glaube eher, also jetzt vom Gefühl her würde ich eher 7 sagen, ich bin mir aber nicht sicher.
Ja, da hätte ich es aber auch verortet. Ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich finde auch die Geschichte ziemlich cool. Die werde ich jetzt ja gleich ein bisschen im Detail erzählen, worum es geht. Also ich finde es auf jeden Fall eine etwas, obwohl sie recht alt ist, deutlich bessere Geschichte, als ich unterm Bärenbaum von Theodor Fontane in der 7. Klasse lesen musste.
Was ich in der 7. Klasse gelesen habe. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass wir in der 9. Klasse Harry Potter gelesen haben in Englisch.
Oh, das ist aber auch schon ganz schön...
Ich fand,
schlecht.
Ja, und ich fand's super scheiße.
Damals.
Ja, wir haben aber auch eine meiner besten Freundinnen zu der Zeit, die ist da voll drauf abgegangen und die ist dann schon direkt in den Hype reingesprungen. Aber wir haben im Unterricht nur gelesen, bis die zum Gleis 9¾ gehen. Also wir haben den ganzen Vorlauf gelesen. Das ist ja auch noch nicht spannend.
Nein, das ist so. Nicht spannend. Außer du willst dich auf Familiengeschichten fokussieren.
Ja,
dann
aber...
Dann kann man das vielleicht machen, aber...
Aber es ging ja natürlich um den Jungen unter der Treppe. Und
ja.
Der eigentliche spannende Teil, als er dann zu Hogwarts geht, den haben wir gar nicht gelesen. Und ich habe das weggelesen und habe gedacht, was ist denn das für ein Scheißbuch? Und das ist draus geworden.
Doch gar nicht weitergelesen, ne?
Nee, ich habe das damals nicht weitergelesen. Die Freundin ist voll in den Hype reingegangen und die ist da voll drauf abgefahren und da ging das dann auch los mit dem Harry Potter Hype. Deswegen wollte meine Lehrerin das, glaube ich, auch lesen mit uns. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, ja, okay, dann lese ich das halt noch zu Ende. Und dann habe ich es gelesen und dann war ich so begeistert, dass ich mir den zweiten Teil innerhalb von einem Wochenende durchgelesen habe.
Ja. Ich war mal ein bisschen stolz darauf, dass ich Harry Potter schon vor dem Hype kannte, weil eine Arbeitskollegin meiner Mutter, die war so eine Leseratte und die hat ihr dann von der Geschichte erzählt und dann meinte meine Mutter so zu ihr, oh, das könnte was für Corinna sein, kann ich mir die Bücher mal ausleihen und hat sie mir die mitgebracht und dann habe ich die, also das erste und das zweite, das weiß ich auch noch, das habe ich super schnell durchgesuchtet, mit dem dritten habe ich ein bisschen gestruggelt. Ich weiß, dass ja viele das lieben, aber ich hatte da irgendwie Schwierigkeiten mit. Ich fand das vierte viel besser, obwohl das viel dicker war.
Vierte mochte ich auch, das ist eins meiner Lieblingsteile. der vierte.
Ja, ich mag tatsächlich den fünften am liebsten.
Ja, ist mir
zu viel. Ich kann das aber gar nicht. Zu viel ja, Teenage-Angst. Ich kann aber gar nicht begründen, warum. Ja.
Ja. Ja, nee, es ist ja auch immer so ein Gefühl, ne?
Ja.
Also der fünfte und der siebte sind für mich die. Nee, der vierte und der siebte sind für mich die Peaks.
Ja, also ich fand den fünften irgendwie am leichtesten zugänglich. Aber der vierte hat mich wieder in die Serie reingebracht, weil ich ja mit dem dritten so gestruggelt habe. Mm. Deswegen war es eigentlich ganz gut, das so zu lesen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es auch erst noch vier, bis, glaube ich, der erste Film rauskam. Mm. So, und dann haben ja alle angefangen, das zu lesen. Und dann so, haha, ich hab's aber schon. Und so.
Ja, ich
hatte nämlich meine Mathelehrerin, die war auch so super, so ein super Harry Potter-Fan. Mm.
Ja, ich hatte die, ich weiß es noch, als dann die ersten Informationen kamen, dass es verfilmt werden soll und so, und da war ich auch schon so, oh, habe ich die ganzen Zeitungsausschnitte gesehen mit dem ersten Casting, das erste Bild, was es in der Bravo damals gab von den dreien, das allererste Promo-Bild von denen, wie die so übereinander quasi hocken und klein wie sie sind da in die Kamera, das Bild, das habe ich, glaube ich, irgendwo noch rumliegen aus der Bravo. Und da war ich nämlich auch, da habe ich gedacht, so, oh cool, die verfilmen das, da bin ich aber gespannt.
Oh. Mhm. Ja, das finde ich auch, dass das so ein Kulturphänomen global ja auch geworden ist, ne?
Ja. Und den ersten und vierten, den habe ich halt auch in dieser original deutschen Version. Und dann habe ich nämlich 5, 6 und 7 habe ich halt in unterschiedlichen englischen Versionen.
Ja. Aber ich finde, es spricht auch für die deutsche Übersetzung, dass es einen trotzdem catcht.
Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich gut gemacht. Das Einzige ist, dass der Witz mit Uranus nicht landet.
Nein.
Der funktioniert im Deutschen leider gar nicht. Im Buch.
Nein, das ist so.
Aber witzigerweise, ich habe tatsächlich damals noch diese Ursprungsversion gelesen, wo im ersten Teil in der deutschen Übersetzung noch Sirius Schwarz steht.
Ach.
Die Version habe ich damals gelesen, weil die gab es in der Bücherei bei meiner Schwester. Und die ist ja mittlerweile voll viel Geld wert. Weil das weil die es dann in der zweiten, dritten Ausgabe haben, die das dann ja zu Sirius Black dann geändert.
Als Black.
Ja, genau. Ich habe das damals noch gelesen als Sirius Schwarz, das war, ich kann mich da noch genau dran erinnern, und dann habe ich nämlich irgendwann gehört von wegen so, oh, die Version ist voll viel Geld wert. Ich meine Schwester gefragt, ich sag mal, habt ihr die noch in der Bücherei, die ist voll viel Geld wert? Sagt sie, nee, die wird ja dann so viel benutzt und ausgeliehen, dann irgendwann schmeißen die halt weg, weil die so vergriffen, also so auseinandergefallen ist. Super schade.
Ich weiß gar nicht mehr in meiner Übersetzung, ob das jetzt Black oder Schwarz war.
Ne, ich gucke immer bei Flohmärkten, wenn ich das Buch sehe, dann gucke ich da immer rein.
Ich weiß.
No. Ja. Naja, egal. Jetzt habe ich
gut. Hier geht's jetzt auf
angemessen abgelenkt. Sorry.
Ja, finde ich gut. Also soll ja auch ein Gespräch sein. Jetzt kannst du wieder Muggel-Memoiren.
Genau.
Also wer mal eine Episode hören möchte, wo wir auch ähnlich in Harry Potter abgeschwiffen sind, das wäre der Titel dazu.
Magische Muggel-Memoiren.
Und dann haben wir die Check-Referenz zu einer alten Folge auch schon wieder geschafft.
Ja, und Alliteration war da noch mein Thema.
Auf jeden Fall geht es jetzt hier um einen Zauberlehrling aus der Oberlausitz.
Ja.
Ganz sexy.
Sexy vor allen Dingen.
Ja, also nochmal kurz geografische Verortung. Da sind wir so im Bereich Brandenburg-Sachsen.
Mhm.
Genau, und es geht hier gleich um eine historisch gesehene Minderheit der Sorben. Das ist ein ähnliches Völkchen, wie die Preußen halt damals waren.
Mhm.
Mhm. Halt angelehnt auch an russische Kultur und tschechische Kultur und entsprechend auch die Sprache. Weil damals war das ja alles noch nicht so mit deutscher Einheit, Deutschland und so, sondern alles Fürstentümer, Kurfürstentum und so. Und in der Geschichte findet Krabat tatsächlich auch statt, beziehungsweise das sind so die ersten historischen Belege. Ich finde die Legende recht spannend, weil diese Sage sich durch verschiedene Regionen über eine verhältnismäßig lange Zeit zieht, aber sich dadurch auch immer wieder verändert. Es ist ein bisschen so wie Stille Post.
Ja.
Der eine hat angefangen und dann hat der andere immer noch ein bisschen was dazu erfunden und da weggelassen und am Ende kommt was ganz anderes raus.
War das nicht auch bei dieser anderen Legende, die wir hatten, wo die erstmal nur von Mund zu Mund weitergetragen wurde? Welche war das nochmal?
Meinst du das Nibelungenlied?
Ja.
Ja.
Das meinte ich. Da war das doch auch.
Ja, was ja auch irgendwie, ich finde das auch ganz faszinierend von der Idee her, dass ja Schriftlichkeit ein total modernes Konzept ist.
Ja, weil das so gang und gäbe bei uns ist.
Ja, also eigentlich ist diese Podcast-Form, wo wir jetzt uns gegenseitig Geschichten erzählen, eigentlich viel ursprünglicher als irgendeinen Roman zu lesen.
Ja, wir sind die traditionellen Leute hier, ne?
Ja, so sind wir Millennials.
Ja, da sind wir. Jeder braucht einen Podcast.
Absolut. Und wir sind stolz dabei. Immerhin 101 Folgen.
101 Dalmatiner. Für jede Folge ein Spot.
Das war ein schöner Disney-Film.
Hm.
Nun gut. Also, die Krabat-Sage. Also, es gibt sie angeblich schon deutlich länger, als man denkt. Allerdings, das erste Mal so richtig verschriftlicht wurde sie 1883 von Studenten der Universität Breslau. Breslau? Breslau. Wieso sage ich denn Breslau?
Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht, ne? Weiß ich auch nicht. Nun gut, auf jeden Fall ist es so. Genau, und da wurden 38, 39, 40 wurden die ersten Legenden und Sagengeschichten aufgeschrieben zu jemandem, der Krabat heißt. Jetzt muss man tatsächlich sagen, dass dieses Motiv des Zauberlings sich auch recht spät entwickelt hat. Also im Prinzip war Krabat erstmal nur ein Volksheld. Und man vermutet sogar, wenn man jetzt historisch ein bisschen guckt, Richtung schwarzer Magier und beziehungsweise dieser schwarze Müller, den es da gab, der so ein bisschen der Nemesis vom Zauberlehrling ja am Ende ist, wo es ja quasi Meister gegen Schüler geht, so ein bisschen als Leitmotiv der Geschichte, ist es tatsächlich so, dass ich den Faden verloren habe. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin mit meinem Satz? Weiß ich gar nicht mehr.
Keine Ahnung, das war so ein richtig klassischer Regenwurm-Satz.
Oh, das war, ja, schöner Bandwurmsatz. Hm, finde ich auch. Ich glaube, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es mit dem Zauberlehrling gar nicht, am Anfang gar nicht so viel zu tun hatte, sondern einfach nur eine heldenhafte Sagengestalt war.
Ja, da hat's angefangen.
So, genau. Und jetzt nochmal zu viel Geld. Es ist tatsächlich so, dass die Studenten der Universität einen akademischen Verein für lausitzsche Geschichte und Sprache gegründet hatten, wo die halt angefangen haben, die verschiedenen Krabat-Sagen aufzuschreiben. Aber diese Manuskripte gelten heute als verschollen.
Oh.
Also man hat sich quasi nur aufgeschrieben, die wurden da erstellt. Aber die Manuskripte selber gibt es nicht mehr. Das heißt, wer hier nochmal Schatzsucher werden möchte, hätte hier die Gelegenheit, einen Millionenfund zu machen. Ich habe keine Anhaltspunkte, wo man gucken sollte, aber sie sind verschollen.
Schaut einfach mal in irgendeinem Schrank nach. Vielleicht sind sie ja da. Das könnt ihr machen, direkt nachdem ihr die Briefe entschlüsselt habt von... Zodiac.
Entweder das oder das Voynich-Manuskript.
Ja, ja.
Hätten wir auch noch im Angebot.
Genau, also es gibt Dinge, die ihr lösen könnt und sagt uns mal Bescheid, wenn ihr die Lösung habt.
Also, Krabat, um das mal kurz zusammenzufassen, spielt auch in der heutigen Kultur bei uns in Deutschland, in der Oberlausitz, tatsächlich immer noch eine Rolle. Ich habe mir dazu auch eine Dokumentation angeguckt und ich wurde recht nostalgisch, weil es gibt jedes Jahr so eine Krabat-Aufführung. So eine halbe Operette, kann man fast sagen. So eine Volksoper.
Und du sagst jetzt Krabat. Heißt der nicht Krabat?
Ja. Ist es so? Ich hätte Krabat gesagt.
Jetzt hast du Krabat gesagt.
Ja, das wird sich wahrscheinlich hier die ganze Zeit ändern.
Okay, Entschuldigung. Ich weiß es halt auch nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ich sage immer Krabat, aber Krabat, es hört sich so an, als ob ein TTE am Ende kommt. Krabat.
Also soll ich sagen Krabat?
Nee, sollst du nicht sagen.
Jetzt bin ich verwirrt.
Ich weiß ja nicht mal, ob es richtig ist. Jetzt dann wirst du jedes Mal drüber nachdenken, wenn du sagst, sorry.
Das ist richtig. Das macht nichts. Ich sage das jetzt einfach so, wie ich sage. Krabat. Ja. So. Genau. Wurde ich ein bisschen nostalgisch? Mann, du bringst mich heute völlig aus dem Konzept.
Entschuldigung.
Weil die jedes Jahr so eine Volksopernaufführung haben und da fühlte ich mich voll an Karl Mayer erinnert.
Ah, okay.
Ich glaube, dass das weniger groß ist, wobei, ja nee, doch ist weniger groß. Aber es war trotzdem ganz süß. Also es ist in der Stadt Schwarzkollm, die sich wirklich richtig doll mit dieser Legende auseinandersetzt. Das ist auch, der Krabat ist auch im Stadtlogo, hätte ich jetzt fast gesagt, Stadtwappen.
Oh,
eine Wortfindungsstörung.
Alles gut.
Ist auch ein Logo, ne? Ist damit tatsächlich sogar drin und es gibt auch, bei dem Festival gibt es dann auch ein Krabatbrot und die haben diese schwarze Mühle, die gibt es historisch belegt tatsächlich. Die gab es relativ lange, die haben sie dann wieder aufgebaut und restauriert und dann haben sie originalgetreu und dann das Gelände erweitert und da findet jetzt jedes Jahr diese Volksoper statt. Genau, in Schwarzkollm. So. Also das ist da echt so ein Riesending mit Krabatbrot. Ich weiß nicht, ob das jetzt doppelt drin ist, aber
ist
das
jetzt ist aber so. Egal.
Es gibt auch Schulen, die danach heißen. Also es ist wirklich für die ein richtiger Bestandteil des alltäglichen Lebens, kann man fast sagen. Und so ähnlich wie im Süden hier unsere Gott, wie hieß unsere erste Folge nochmal? Meine Güte.
Unsere erste Folge, der Krampus?
Ja, der Krampus, genau. So, der spielt ja hier im Norden bei uns auch keine große Rolle.
Nee.
Aber der Krabat halt in der Oberlausitz.
Was haben wir denn hier im Norden? Hier im Norden haben wir gar nichts. Wir haben nur Fischbrötchen.
Na, Kamai haben wir.
Und Fischbrötchen. Und Wacken.
Und Wagen, das stimmt wohl. Und Fischbrötchen.
Und Fischbrötchen.
Hast du die Fischbrötchen schon erwähnt?
Übrigens Fischbrötchen.
Und Karl-May und Wacken.
Und Fischbrötchen.
Und die Kieler Woche.
Die Kieler Woche, stimmt. Da gibt es auch Fischbrötchen. Und der Brauhauptmarkt.
Nee, ich habe...
Mit Fischbrötchen.
Eine besondere lokale Spezialität, möchte ich sagen. Das Fischbrötchen. Genau, so. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass es eine leicht chaotische Folge wird. Ich hatte recht.
Es liegt aber nicht an dir. Wenn du es einfach erzählen dürftest ohne mich, dann wird es total laufen.
Es liegt an Halloween-Season, ich sag es dir.
Ja, spooky.
Spooky ist es. Schön, gut. Also, bei der Krabat-Legende geht's, oder bei der Sage, ich weiß gar nicht, was war jetzt eigentlich nochmal der Unterschied zwischen Legende und Sage? Das habe ich schon wieder vergessen.
Oh, willst du wirklich da reingehen jetzt? Oder willst du einfach weiter erzählen?
Nee, eigentlich möchte ich da gerne reingehen.
Ich weiß es nicht. Ich guck
Weil
mal
du hast schon lange nicht mehr gegoogelt in Folgen, weißt du das?
Ich frag mal das Internet. Du ist das hell.
Wird höchste Zeit, dass wir mal wieder eine Google-Anfrage stellen.
Das ist eigentlich immer noch zu altbacken, wenn ich die KI-Antwort immer ignoriere. Weil ich sage, das meine ich, das will ich nicht. Ich will das nicht. Sagen und Legenden. Was sagt Reddit? Reddit ist natürlich viel besser.
Garantiert.
Bestimmt. Reddit. Reddit gibt es schon viel länger als die KI. Eine Legende ist eine meist fiktive Geschichte mit religiösem Inhalt über eine reale Person, während eine Sage eine fiktive Geschichte ist, die an einem Ort, einem Berg, einer Stadt und so weiter gebunden ist. Beide wurden als Folklore überliefert.
Na gut, dann ist es eher eine Sage als eine Legende. Wobei man es auch schon an einer historischen Person festmachen kann, da komme ich gleich nochmal zu. Aber auch eigentlich nicht so richtig.
Weil sie werden halt sehr häufig einfach synonymhaft benutzt.
Dann ist ja kein Wunder, dass ich da durcheinander gekommen bin.
Ja, genau. Ja, aber Sagen, also eher im Sinne von, dass es, also Legenden beziehen sich eher auf Personen aus der Geschichte, aus denen etwas geworden ist. Ja.
Mhm. Okay, alles klar.
Yes.
Ja, nee, ist auch ein Hybrid, möchte ich sagen, diese Geschichte dazu. So, also, der Krabat, der bei euch garantiert immer ausgeliehen wird, ist von Ottfried Preußler.
Ja!
Genau, und das ist der auch 71 erschienen ist und im Prinzip die größte, also beziehungsweise die modernste Variante hat. Man muss dazu sagen, Ottfried Preußler hat in diesem Roman diese Legende aufgegriffen und damit seine eigene, unter anderem auch Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion, verarbeitet während des Zweiten Weltkrieges.
Wow!
Genau, und deswegen ist in seinem Buch diese Kameradschaft so ein großer Aspekt. Also es geht ja darum, diese Zauberlehrlinge, die ja von dem Meister der Schwarzen Mühle unterrichtet werden. Und im Prinzip ist ja diese Kernaussage von Krabat so ein bisschen Wissen ist Macht und wie gehe ich damit um? Also weil der Meister nutzt es halt für böse Zwecke und die Zauberlehrlinge, insbesondere Krabat, lehnen sich halt dagegen auf, weil Krabat es für was Gutes einsetzen möchte.
Ja.
Und deswegen auch dieses Motiv des Zauberbuches, das, wo ja alles drinsteht, ne, Wissen ist Macht und auch gerade diese Schriftlichkeit, weil ja diese Legende, habe ich ja gerade eben schon erzählt, historisch gesehen ja den Sorben zugeschrieben wird und das ist ein Volk, das eher schon immer unter der Unterdrückung gelitten hat. Im Prinzip waren in früherer Zeiten die Kinder der Sorben von der 1. bis zur 4. Klasse halt in der Schule und danach nur noch auf dem Feld, sodass immer schon der Pfarrer hingekommen ist, um dir was zu predigen, damit die überhaupt nochmal irgendwas lernen, weil das ganz klassische Arbeiterkinder früher waren.
Mhm.
So, und dieses Buch versinnbildlicht so ein bisschen halt die Schriftlichkeit und dass man halt erhaben ist im Sinne von, dass man halt Macht hat, weil die Reichen und Privilegierten halt lesen und schreiben konnten. Und der Rest ja eher nicht. Das ist ja ein Motiv, das zieht sich ja nur wirklich durch die Geschichte auch durch, ne?
Mhm.
Also, wenn man jetzt Kirchenstaat ja auch vergleicht und so. Genau, bei Ottfried Preußler geht es halt darum, dass ja der junge Krabat halt die Stimme seines Meisters hört und deswegen dem Ruf folgt zur Schwarzen Mühle und dann entsprechend ja ausgebildet wird. Und ein Motiv ist zum Beispiel auch, dass der Meister, ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei Preußler der Fall ist oder einem anderen Roman, dass der nur ein Auge hat. Und dass die Jungen, das ist auf jeden Fall bei Preußler aber auch mit drin, sich in Raben verwandeln können.
Mhm.
Das ist ja auch 2008 verfilmt worden. Da habe ich sogar gar nicht so unerfolgreich für die damalige Zeit. Also davon abgesehen, dass ja auch schon fast 20 Jahre her ist. Aber ich erinnere mich tatsächlich noch an die Werbung, die ich dazu gesehen habe. Also und dachte immer so, wow, das hört sich eigentlich ganz spannend an. Und das könnte man sich vielleicht eigentlich gut mal geben. War aber schon auch so ein bisschen mystisch und...
Ich werde dich jetzt nicht ablenken.
Doch, bitte.
Es gibt so ein
Märchen. Das ist auch ein Motiv, das sich durch diesen Podcast zählt.
Es gibt ein Märchen. Ein Märchenfilm. Ich weiß nicht, welches das ist. Aber das ist ein junges Mädchen, das hat Brüder. Und die Brüder werden in Raben verwandelt. Kennst du das?
Ich kenne das Märchen, ja.
Und dann ist es doch so, dass sie so und so lange nicht reden darf, nicht sprechen darf. Damit sich die Brüder wieder zurückverwandeln.
Genau.
Und dann schafft sie es bis kurz vor knapp. Es gibt da diesen Film zu, der ist mir da jetzt eingefallen, weil die sich in Raben verwandeln können.
Ja, ich meine, es war auch irgendwie sowas wie, sie hatte 7 Brüder und halt für jedes Jahr, also sie musste immer ein Jahr für jeden Bruder quasi schweigen, irgendwie meine ich, so war das.
Das kann sein, das weiß ich nicht mehr, das kann gut sein, ja.
Ja, nee, das Märchen, das kenne ich auch. Ja, tatsächlich dieses Verwandeln in Raben, das ist auch was ganz Typisches, also das findest du in ganz vielen deutschen Märchenbücher, also es gibt viele Leute, die halt sich an dieser Krabat-Sage bedient haben, die immer sagen so, nee, das ist alles original, aber wenn man mal so ein bisschen durch die deutschen Märchenbücher durchgeht, dann ist das
gar nicht
glaube,
so.
Oder auch dieses Fliegen können zum Beispiel, ne, mit Zauberkräften oder auch dieses Zauberbuch an sich, das sind halt alles so Motive in Märchen, die sich immer wieder wiederholen.
Mhm. Ja.
Oft auch angelehnt übrigens an nordische Sagen, also Odin wird zum Beispiel ganz oft als Einäugiger dargestellt, der von Raben umzirkelt wird. Also es findet sich überall wieder.
Ja.
Leitmotive. Genau, und die ziehen sich halt bei Krabat tatsächlich auch durch. Ein weiteres Leitmotiv ist natürlich auch, von Liebe gerettet zu werden. In der Preußler-Variante ist es jetzt so, dass Krabat ja ein Mädchen kennenlernt und gerettet wird. Es gibt noch andere Versionen. Das ist tatsächlich seine Mutter. Und auch da gibt es verschiedene Ausprägungen, dass zum Beispiel der schwarze Meister alle seine Lehrlinge in Raben verwandelt und die Mutter aber in der Lage ist, Krabat zu erkennen und deswegen rettet sie ihn. Und es gibt zum Beispiel auch die Sage, wenn der Körper von Krabat stirbt, dass wenn über dem Haus, in dem er gestorben ist, ein schwarzer Rabe erscheint, dann ist seine Seele verloren und wenn eine weiße Taube erscheint, dann wurde er gerettet.
Ah, okay.
Genau. Und diese Rettung passiert halt nur durch Liebe. Entweder die mütterliche oder die eines Mädchens, aber auf jeden Fall durch Liebe. Und da zeigt sie mir ein Herz.
Lieb.
Genau, so, also das ist so ein bisschen der Kern dieser Krabat-Sage. Und bei Preußler ist es so, da ist halt ein junger Mann, der dann quasi so übers Leben begleitet wird. Aber es gibt auch durchaus Sagen, wo er entweder als normal alt oder auch als älterer, weißer, gütiger Zauberer durch die Lande reist. Im Prinzip ist es so, dass es die Sage schon ganz, ganz lange gibt und gerade in der Region aber um Schwarzkolm hat man das auch versucht, historisch festzumachen an einer Person. Deswegen passt wahrscheinlich sogar beides, sowohl Legende als auch Sage, wenn wir jetzt bei der Definition bleiben.
Ja.
Und zwar geht es hier um den Kroaten Johann Schadowitz.
Mhm.
Das ist natürlich ein eingedeutschter Name. Und nein, ich werde den Originalnamen nicht vorlesen, denn damit struggle ich ja immer. Genau, und zwar ist es so, dass Schadowitz 1624 in Sichtelberg geboren wurde, damals Königreich Kroatien. Und die Kroaten waren zu der damaligen Zeit ein sehr hoch angesehenes Militärvolk. Also wenn man da als Soldat irgendwo anders versuchte, Arbeit zu finden, waren die immer gern gesehen, weil die als sehr loyal und sehr zuverlässig und besonders gut ausgebildet galten.
Mhm.
So, also wenn die einmal angestellt worden sind, dann haben die quasi ihr Leben für ihren Herrn hergegeben. Und Schadowitz hat auch tatsächlich unter 4 verschiedenen Kurfürsten gearbeitet, die alle sehr, sehr mit ihm zufrieden waren. Und das endete am Ende so weit damit, dass er tatsächlich zum Gutsherrn auch ernannt wurde. Und man kann ihn schon fast so ein bisschen als Regionalentwickler betiteln, wenn man das ein bisschen in die Moderne ziehen möchte, weil er dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel Obstplantagen angebaut worden sind oder auch entlang der Wege Obstbäume, damit zum Beispiel Reisende sich auch versorgen könnten oder wenn in seinem Verwaltungsgebiet ein Bauer ein krankes Schwein hatte, dann hatte das mit einem eigenen von ihm ersetzt, so dass er halt dafür gesorgt hat, dass es den Leuten auch gut geht.
Mhm.
So, und auch tatsächlich relativ marode Betriebe gut wieder hochgewirtschaftet hat. Also
ja.
Da hatte er ein gutes Verständnis für. Und warum er jetzt so mit dem Krabat assoziiert wird, und wenn man nach einer Figur, die Krabat sein könnte, googelt, wird man auch ihn finden. Also es gibt auch verschiedene Figurinen von ihm in verschiedenen Museen, weil er so viele Motive bedient davon. Also er war ein alt, ein weißer Mann, so, ne? Der konnte sein Leblang gut reiten. Eine Sache, die ja Krabat nachgesagt wird, ist, dass er so schnell mit dem Pferd war, dass er quasi geflogen ist beim Reiten. Das wurde Schadowitz auch nachgesagt, dass er so schnell mit seinem Pferd unterwegs ist, dass er reiten kann. Angeblich hat er mal aus einer Handvoll Korn ein ganzes Heerschar an Soldaten erschaffen.
Legendär.
Erschaffen? Ja, legendär. Ja, er hat tatsächlich richtig erschaffen. Also es wurden ihm so ein bisschen Zauberkünste nachgesagt, obwohl er die nicht hatte.
Moment, der hat eine Handvoll Korn und hat dann Menschen erschaffen. Ich habe jetzt eigentlich darauf gewartet, dass du den Satz beendest, mit einer Handvoll Korn ein ganzes Heerschar versorgt.
Versorgt.
So, nein. Was ja auch schon sehr legendär wäre. Aber wie entsteht bitte aus Korn ein Mensch? Das ist doch gelogen.
Wir sind ja hier immer noch bei der Sage, also.
Ich dachte, wir sind bei der Legende. Aha. I see myself out.
So. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen süß auch irgendwie, was ihm immer nachgesagt wurde, ist, dass Schadowitz war sehr darauf bedacht, sich weiterzubilden. Und deswegen lief immer mit einem Buch umher.
Wie Bell.
Das er reingeschrieben hat.
Ach so, nicht wie Bell.
Nee, nicht wie Bell. Das er auch reingeschrieben hat. Also er hat es gelesen, aber er hat auch da reingeschrieben. Und da ist so ein bisschen diese Idee entstanden, hier Krabat mit dem Zauberbuch, weißt du? Mhm. Weil er damit ständig rumgelaufen ist und da reingeschrieben hat und so. Also deswegen hat der Schadowitz relativ viele Sachen erfüllt. Und da war so ein bisschen auch Lokalprominenz, muss man fast sagen. Denn er ist, als er gestorben ist, tatsächlich in der Kirche beigesetzt worden. Was für die damalige Zeit sehr, sehr ungewöhnlich war, war eigentlich nur die Priester, die Ehre hatten, quasi im Kirchenschiff beerdigt zu werden. Mhm. Und er ist einer derjenigen, der das auch geschafft hat. Einer der wenigen. Und deswegen hat man sich auch überhaupt mit ihm mal auseinandergesetzt, weil um halt diese Ehre zu erreichen, musste man halt relativ viel in seinem Leben erreicht haben.
Ja, mal aus Korn einen ganzen Herrscher schaffen.
So, zum Beispiel, genau. Und so ist es deswegen, dass man dann vermutet, dass aus dem Wort Kroate, Kroat, Krabat entstanden ist.
Das ist aber mal ein Sprung.
Ja, das muss ich sagen, fand ich auch ein bisschen wild, das schon weit hergeholt. Man muss allerdings dazu sagen, der gute Herr Schadowitz, der ist seit 1704 gestorben. Das war halt gute 150 Jahre, bevor das erste Mal diese Krabat-Sage überhaupt verschriftlicht wurde. Mhm. Und im Prinzip ist es auch so, dass es gibt ja in der Oberlausitz und Unterlausitz verschiedene Krabat-Legenden, sagen, was auch immer, die da zusammenziehen und nur die um Schwarzkolm bezieht sich tatsächlich auf Schadowitz. Man findet sonst in keiner anderen Legende irgendwie Verankerung von ihm da drinne. Und dennoch ist es aber so, dass es sich ein bisschen hartnäckig hält, dass sich aus Kroate angeblich das Wort Krabat gebildet hätte. Mm. You don't like it.
Ja, okay, weil ich meine, aus dem O und A, da kann ich mir vorstellen, dass das passiert, wenn das nicht ordentlich geschrieben wird. Aber T und B, Also da muss jemand schon ganz ordentlich krakelig schreiben. Weil Kroate, also aus dem O und A und dann das T, E-A-T und da ja, T-E, das, da, geht, da kommt ja kein großes, nee. Ich versuch mir das Schriftbild gerade vorzustellen, also wenn das wenigstens gleich viele Buchstaben wären, aber.
Ja, du musst auch nicht von Kroate ausgehen, sondern eher von Kroat. Also das E musst du auf jeden Fall weglassen.
Ja, okay, und dann fehlt ja ein ganzes B-A-T.
Da fehlt immer noch ein Chunk, ja.
Da fehlt, also wenn das jetzt Kroate Ausrufezeichen wäre, da könnte man vielleicht irgendwas draus gestalten, dass es Krabat wird. Aber, Ich würde das akzeptieren, dass der da irgendwie mit zusammenhängt, aber nicht basierend auf dieser Erklärung, weißt du?
Nee, ich glaube, man hat sich einfach bei ihm ein bisschen bedient. Also es ist zum Beispiel so, dass er lange Zeit bei den Türkenkriegen mitgemacht hat, also beziehungsweise erfolgreich gekämpft hat, sagen wir es mal eher so. Und Krabat, es gibt durchaus auch Geschichten, in denen Krabat zeitlang in der Türkei lebt.
Ja.
Zum Beispiel unter Abenteuer erlebt und für das Gute einsteht. Und das sind, glaube ich, so Sachen, dass es halt die Geschichte stellenweise ein bisschen beeinflusst hat.
Ich finde das phänomenal.
Ich glaube auch nicht, dass man zurückführen kann. Ja, was findest du phänomenal?
Ich finde das phänomenal, dass aus dieser Situation wieder für mich persönlich das heraussticht, dass die Leute immer nach dem Ursprung suchen in der Realität. Wo ich sage, der muss gar nicht existieren, dieser Ursprung. Also natürlich, wenn man sagt, okay, es gibt da Verbindungen, das ist alles schön, aber ich habe immer das Gefühl, in solchen Geschichten muss der Bezug gar nicht unbedingt hergestellt werden. Die Geschichte funktioniert auch ohne das, ach übrigens, das kommt von, den gab's wirklich, bla bliblub. Nö, lass doch die Geschichte einfach mal Geschichte sein.
Ja, und ich finde es eigentlich auch ganz schön, sowas halt wie Ottfried Preußler das gemacht hat, die Legende auch zu nehmen und da auch sein eigenes so draus zu machen, weil er da einen anderen Schwerpunkt drauf gelegt hat. Ne? Ja. Und eine weitere gute Übersetzung gibt es noch von Juri Bresan. Der hat drei verschiedene, ha, stimmt sogar, ich zeige gerade drei, normalerweise sind wir vier. Bei mir, man hat tatsächlich die erste Übersetzung gemacht. Mr. Krabat ist also in sorbischer Sprache das erste Mal veröffentlicht worden und Juri Bresan hat es dann übersetzt. Insgesamt mit drei verschiedenen Geschichten. Seine bekannteste ist die Schwarze Mühle. Die ist tatsächlich auch 75 schon verfilmt worden.
Okay.
Genau. Und dann kam 71 halt Preußler nochmal mit der Wiederaufnahme seiner Geschichte. Und genau, das ist dann auch die Verfilmung, die 2008, also die Grundlage für die Verfilmung von 2008. Mhm. Und das ist dann auch die Grundlage dessen, was heutzutage immer noch unsere Schüler begleitet.
Scheint erfolgreich zu sein, ne?
Ja, ich finde es eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte. Also Kampf des Guten, durch Liebe gerettet, bisschen mystisch. Deswegen finde ich fast was auch ganz passend für Spooky Season, Ravens und so.
Too spooky.
Ende der Geschichte.
Okay.
Möchtest du noch was dazu sagen?
gibt's da noch was zu sagen?
Nee, ich finde eigentlich das, was du gerade gesagt hast mit dem, dass es nicht immer einen realen Ursprung haben muss, eigentlich ganz schön.
Ja. Also ich meine natürlich, ich kann es verstehen, wenn es irgendwo einen Ursprung gibt, Ehre wem Ehre gebührt, aber es muss auch nicht. Eine Sage kann einfach Sage sein und zum Beispiel die hat ja jetzt auch einen moralisch-ethischen Gehalt und Genau. Das ist ja auch ganz häufig, so wie ich das weiß, in der Geschichte so, dass gerade als es vielleicht noch von Mund zu Mund ging und nicht unbedingt verschriftlicht war, dass dann halt auch Geschichten erzählt waren, um den Kindern Regeln beizubringen und so weiter und so fort. Und dementsprechend muss das nicht in der Realität pauschal verankert sein, sondern einfach die Werte der Gesellschaft in dem Moment einfach widerspiegeln.
Ja, genau.
Und das ist okay.
Irgendwie mochte ich die Geschichte. Ist irgendwie nett. Ich habe auch irgendwie Lust, ich habe diesen Film nie gesehen, mir jetzt mal den Film anzugucken. Ja, also das zur Folge heute.
Gut, alles klar. Danke für die Story. Ja,
soweit zur heutigen Folge. Gerne, gerne. Wir hoffen natürlich, dass unsere Zuhörer in zwei Wochen wieder einschalten.
Auf Wiedersehen. Bye. Enigma.
Enigma.
Upp, hat nicht geklappt.
Möchtest du nochmal anzählen?
Bye.
Enigma.
Jetzt habe ich so drauf geachtet, ob es klappt oder nicht. Ich schimmel mich.
Möchtest du nochmal?
Nee.
Ach komm, alle guten Dinge sind drei.
Die Schande. Bye. Enigma.
Nun gut, vielleicht beim nächsten Mal.